Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Kann man jede Workflow-Modellierungsnotation in Petri-Netze umsetzen?
Die kurze Antwort ist ja und längere Antwort ist, welche Klasse von Petri-Netzen?
Ja.
Möglicherweise ein Referenzmodelle, das heißt Übersetzung in Petri-Netze,
ja,
und sagen, okay, ich übersetze verschiedene Sprachen, sage ich, okay, das ist mein Referenzmodell.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörende unseres Podcasts. Willkommen zum zweiten Teil unserer Episode mit Professor Juhas. Wir haben unglaublich viel über Petri-Netze gelernt. Wir haben über, ich würde sagen, Codewords oder auch über spannende Namen gelernt, die in dem Ausbildungsbereich benutzt werden, über Orte, die eher James Bond ähneln, statt einer Ausbildungsstätte für Prozessmanagement oder Prozessautomatisierung. Und ja, sehr, sehr viel Vergangenheit. Jetzt gehen wir in das Thema Petri-Netze heute, Petri-Netze in der Zukunft und wo es eventuell auch ja großen Impact hat. Gabriel, nimm uns mit.
Warte. Also damit wir das einleiten, für die, die vielleicht erstmal die Folge hören, bitte hört euch die erste Folge an, weil es ist ja ultra spannend, wie Gabriel aus Armen-Slowakei über eine geheime Organisation für BPM, wo ich noch nie eingeladen würde, das muss ich halt auch dazu sagen, in ein geheimen Schloss zwischen zwei Dörfern zu BPM, zu Petri-Netzen und in diesen wunderschönen Welt gefunden hat. Gabriel, meine Frage von Ende letzter Folge war, es war vor 10, 15, 20 Jahren super hyped, es waren sehr viele Forschungsprojekte, es waren sehr viele Doktoranden, es waren unterschiedliche Länder, die sich mit Petri-Netzen beschäftigt haben. Wie siehst du die Petri-Netze heute? Also was ist der Vorteil, was passiert, wie viel Popularität das hat? Und was motiviert dich, in diesem Bereich weiterzuarbeiten?
Ja, danke Jungs, danke Daniel, danke Matus. Nur ein Satz zu dieses Schloss Dachstuhl. Ich weiß nicht, ob es wie nicht wie in Dracula.
Doch, wir wollen
also
das so.
Ich arme Junge, alles gut im Schloss. Weiß ich nicht, ob da irgendwie oder Twilight oder wie auch immer. Die Petri-Netz-Leute werden mich einfach
in deren geheime Organisation reinnehmen, genau.
Es wird ein gutes Cover.
James Bond plus Dracula, weiß ich nicht, was beide gemeinsam. Und das ist auch über diese Petri-Netz-Zukunft, ja. Ich glaube zum Beispiel, dass die Petri-Netze werden sicherlich im akademischen Bereich bleiben, in Forschung, als sozusagen formale Beschreibung von verschiedenen Modellierungssprachen für Geschäftsprozesse. Das ist, glaube ich, schon bewiesen mit der Zeit. Der Wolf van der Aas hat ein sehr schönes Paper darüber geschrieben, ich habe dir, glaube ich, Matus geschickt,
ja,
wo er gesprochen hatte, dass okay, seit den 40 oder 50 Jahren waren verschiedene Modellierungssprachen populär in Geschäftsprozessmodellierung, zum Beispiel vor 20 Jahren damals waren Ereignisprozessketten sehr, sehr populär. Und jetzt ist das BPMN. Und vielleicht früher, wenn die UML-Diagramme waren, dann waren zum Beispiel BPMN noch nicht Part of Object Management Group und war nicht. Das heißt, am Anfang war auch BPMN sozusagen nicht so populär. Damals waren die verschiedenen Diagramme in UML wie Aktivitätsdiagramme und so weiter. Das heißt, die verschiedenen Modellierungssprachen, so come and go, sozusagen, die haben 10, 15 Jahre sind populär, dann kommt was anderes, was normal ist. Ab und zu kommen die vielleicht in Zyklen. Man kann sich in Programmiersprachen als Analogie, man kann Analogie mit Programmiersprachen machen. Ich kann mich erinnern, wenn wir in Anfang 2000 hat die Gruppe von Professor Lesel das sogenannte VIP-Tool gemacht. Das war eine Software für Verifizierung von Geschäftsprozessen. Und die Software war programmiert in Python.
Ja.
Und der Professor hat uns gefragt, dass wir sollten das in Java umprogrammieren, mit gleicher Funktionalität, aber in Java, weil Java ist modern und Python wird sterben innerhalb von 2-3 Jahren. Jetzt 25 Jahre später ist Python mindestens genauso populär wie Java. Ja, das heißt, die beiden haben überlebt. Das heißt, ja. es kann passieren, dass wir werden in eine sozusagen, und es sind nicht nur zwei Programmiersprachen, das heißt, diese Landscape ist verteilt und es gibt Programmiersprachen, die gut sind für, weiß ich nicht, schnelle Algorithmen, die andere sind, ja, weiß ich nicht, stabil und die andere sind relativ einfach zu benutzen. Das heißt, es gibt viele verschiedene Programmiersprachen und ähnliche Sache kann passieren in diesem Modellierungsbereich.
Aber jetzt hätte ich eine Frage. Was sind die wirklichen, ich würde sagen, Faktoren, die sowas wieder aufleben lassen könnten? Ist es eine große Community? Ist es eine breite Tool-Unterstützung? Ist es die Anwendbarkeit in der im Business-Leben? Wo oder quasi in dem technischen Umfeld? Das ist ja, ich glaube, ne, es gibt entweder oder beides. Was sind diese Faktoren, die eventuell das wieder groß machen lassen?
Daniel, ich glaube, die erste zwei, die du gesagt hattest. Die Community, das heißt, wer unterstützt das? Das ist, wenn zum Beispiel heutzutage die drei größten Firmen sagen würden, dass wir benutzen nicht BPMN, aber benutzen wir APKs, dann werden die Leute APKs benutzen. Mhm. Ja. Das heißt, wenn zum Beispiel viele Leute und es ist auch, das ist die erste Sache. Und zweite Sache ist, ob man Tool-Unterstützung hat.
Ja.
Ja. Weil du kannst super, super gute Theorie haben, wenn du zum Beispiel, das war auch, glaube ich, das Problem. Und deswegen haben wir mit Netgriff angefangen, die Patternetz-Modellierungssprachen zu entwickeln. Weil wir haben gedacht, okay, die Popularität, das können wir nicht so viel beeinflussen. Mhm. Ja, das heißt, wir können nicht so viel sozusagen Unterstützung von großen Firmen erwarten, aber wir können Unterstützung von sozusagen dieser akademischen Welt erwarten. Mhm. Das heißt, es ist wie Microsoft Windows und Linux. Weißt du, dass man kann sagen zum Beispiel, dass Sachen können populär sein, auch durch sozusagen Community, nicht nur durch große Hersteller. Das ist erste Sache. Und zweite ist, dass es gab kein kommerzielles, stabiles mit Werkzeug, dem man Patternetzen modellieren kann und implementieren kann. Das gab nicht.
Ja, weil die halt einfach viel, viel komplexer sind als BPMN am Ende, halt was die Möglichkeiten angeht. Die sind ja viel, viel breiter so. Ich habe eine Frage, weil wir haben jetzt hier so einen Patternetz-Experte. So. Kann man jede Workflow-Modellierungsnotation in BPMN, in Patternetz umsetzen?
Die kurze Antwort ist ja. Und längere Antwort ist, welche Klasse von Patternetz sind. Wenn, wie du gesagt hattest, die sind sehr komplex.
Und jetzt habe ich nämlich eine Idee, weißt du, weil wir haben auch mit Will gesprochen, wir haben auch mit Professor Scher gesprochen, wir haben auch mit anderen Leuten gesprochen und wir werden noch mit ein paar sprechen. So, und ich bin der Meinung, ich persönlich bin der Meinung und ich glaube, Daniel, ein paar andere haben das auch gesagt, es werden neue Modellierungsnotationen kommen. Ja.
Das war die Prediction von jedem.
Weil, ich meine, man sieht das jetzt in diesen AI-Agents, die erstellen eine neue. RPA hat sich eine neue erstellt und ich glaube, alle sind sich langsam einig, dass BPMN entweder eine neue Version bekommen muss oder es kommt dieser Yet Another BPMN, wie auch immer. Und das ist halt aber deswegen, weil aus meiner Sicht ist das gar nicht so uncharmant, wenn du kleinere, businessorientierte Modellierungsnotationen hast, die nicht so viele Teile hat, sondern du sagst, okay, damit kann ich eine Straightforward-Prozesse machen, damit kann ich einen Case machen, damit kann ich von mir aus einen Assistent in Webseite quasi modellieren. So, und jetzt habe ich eine Theorie. Wenn für die Bettnetzeverwendung. Was mich interessiert, weil wir haben auch so ein Konzept, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch schon erwähnt, so von sogenannten OpenBPM, also so eine, wie kann man eigentlich alle Modellierungsnotationen, Methoden und so weiter zusammenbringen. Sowas wie MCP jetzt in AI-Welt. Das heißt, wie können wir es schaffen, dass wenn du, keine Ahnung, BPM nutzt, APKs, was auch immer, dass du trotzdem weißt, wie deine Prozesse in der Firma
funktionieren.
Sowas wie Process Repository.
Ja, es ist
klar. Nehmen wir jetzt an...
Ja, Matthias, es ist mir klar, was du sagen willst. Du willst sagen, möglicherweise ein Referenzmodelle. Das heißt, übersetzen Petrinetze und sagen, okay, ich übersetze verschiedene Sprachen und sage, okay, das ist mein Referenzmodell, so kann ich die Modelle vergleichen zum Beispiel. Das ist der gleiche Prozess im APK, der gleiche Prozess in Petri.
Würde das funktionieren?
Ja, das würde funktionieren.
Das ist spannend.
Solche Antwort würdest du wahrscheinlich auch von Will van der Aals kriegen. Das heißt...
Die habe ich ihm nicht gestellt. Wir haben ja tatsächlich mehr oder weniger über Prozessmining gesprochen.
Sowieso machen das die Leute. Wenn du in Google gehst und sagst BPM to Petrinets, dann kriegst du ja mehrere 10 Papiere, die darüber schreiben in Wissenschaft.
Ja. Weil weißt du, ich bin, es gibt da halt so Menschen, die halt einen Satz gemacht haben, das mich, meine Arbeit sehr schwer macht, und zwar: Egal, was du machen willst, kannst du mit BPM machen. Und ich sage, nein, das geht nicht. Die Prozesse sehen katastrophal aus. Das kann man nicht lesen. Das ist unglaublich, weil es nicht dafür gemacht war. Also zum Beispiel so viel zu viele Parallelitäten und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass halt unterschiedliche Notationen für unterschiedliche Zwecke vielleicht sogar das Beste sind. Und irgendwie wirst du halt aber deine Prozess-Repository aufbauen, weißt du, so dass du weißt, okay, was sind meine Prozesse, sind die Formen richtig und so weiter. Und ein Metamodell zu haben, weißt du, sowas von mir aus, also wenn das Petrinetze kann, wo du alle übersetzt und schaust, okay, kann ich, also ist das richtig und so weiter, unabhängig von der Notation, das wäre schon einfach ein Zweck, wo das vielleicht dann irgendwann später wieder dazu kommt. Weißt du, sowas wie ein Protokoll, eine Übernotation oder wie auch immer.
Nochmal?
Auf der rein theoretischen
nochmal
Seite.
Nochmal die kurze... Kurze Antwort ist ja und die längere ist nein. Warum? Jetzt versuche ich es gegen Petrinetze zu sprechen, sozusagen.
Ja.
Weil es gibt keine standardisierte Petrinetze in Akademie. So. Das heißt, es sind einfache Petrinetze, es sind Stellentransition-Petrinetze, es sind solche, die erlauben Gewichte am Kanten und solche, die nicht. Dann sind verschiedene Erweiterungen. Einige sagen, okay, wir benutzen Inhibitor-Kanten, die können auf Null testen. Wir sollten benutzen die Variable-Kanten, Self-Modifying-Netz und wir sollten Farben benutzen, farbige Petrinetze, wie du gesagt hattest. Das heißt, wir benutzen das Wort Petrinetze zu beschreiben eine Familie von Modellierungssprachen, die sozusagen entsprechen reelle Modellierungssprachen. Das heißt, wir können sagen, okay, für BPMN, diese sind die Petrinetze oder die Petrinetz-Klasse, in die wir die BPMN übersetzen können. Und dann irgendwann können wir sagen, okay, in normale Petrinetzen haben wir diese Konstrukte nicht, dann erweitern wir Petrinetze ein bisschen oder schauen wir in Literatur, ob es vielleicht irgendeine Subklasse oder Erweiterung von Petrinetzen nicht gibt, die wir benutzen können, das zu beschreiben. Ja? Das heißt, das ist das Risiko, dass dann hast du Petrinetz-Modelle oder Metamodelle, aber die Metamodellierungssprachen haben keine Unterschiede. Ja? Das kann passieren.
Das heißt, es gibt dann noch ein Challenge. Ja. Also man muss ein neues Projekt machen und dann darüber forschen. So, jetzt kommen wir dazu, als wir diesmal tatsächlich über Anwendungsfälle reden wollen. Ich kenne kein Tool, der Petrinetze automatisieren könnte. Das wolltest du aber ändern.
Ja, genau. So,
das heißt, was ist Netgriff und was wollt ihr eigentlich schaffen?
Wir positionieren.
Elevator Pitch, 30 Sekunden.
Auf den Wand schreiben.
Name Netgriff. Wir haben Netze im Griff. Ja?
Ach
das
so.
Heißt, das ist Netgriff. Es ist natürlich nicht Griff mit 2F und es ist verkürzt, aber das ist, wir haben eure Netze im Griff. Wir haben eure Prozesse, die wir in Netze übersetzen, im Griff. Ja, das heißt, das, deswegen diese Name, also ein bisschen Geschichte in Hintergrund. Und es war auch domaine.com war frei.
Das ist ganz wichtig.
Das ist das Schwerste heute. Eine gute Domain zu kriegen, die .com ist und das noch heißt, mit dem Namen zusammenpasst.
Ja, genau. Ich wollte, dass die Netze sind drin. Ja, das ist Netze ist irgendwo sind drin. Dass es irgendwie einen Sinn hat. Ja, Netze im Griff haben und so weiter. Und so ist das passiert. Aber was wir versuchen, wo wir uns versuchen zu positionieren, wir versuchen uns positionieren nicht als Modellierungssprache. Oder Begrenzer benutzen als Modell, aber als Implementierungssprache. Das heißt, für uns sind die Programmierer, die Entwickler, die Developers die Zielgruppe.
Aber
und wir nennen das wir haben Petrenze genommen, haben dazu die Daten angeführt und für die Aktivitäten haben wir Formulare. Ja, und wir bauen sozusagen so vertikal integrierte Objekte. Du hast Daten, du hast Lebenszyklus. Eigentlich, das musste nicht Petri-Netze unbedingt sein. Das konnte auch BPM sein. Wir können auch BPM importieren. Aber für uns, was wichtig war, dass wir brauchen Objekte, die sozusagen Datenpart haben, Lebenszyklus von diesen Daten als Form von einem Workflow-Modell mit Aktivitäten und die Aktivitäten können die Form als und in diese Form manipuliert man mit Daten.
Und du hast am Anfang erzählt, dass die Petri-Netze von, sagen wir so, von Pharma oder von chemischen Prozessen damals gekommen sind, von Produktionsprozessen und so weiter. Sind dann, also kannst du auch etwas über eure Use Cases, weil irgendwie bist du in der Use Cases. Kannst du sagen, welche Use Cases du damit gerade machst?
Wir sind 8 Jahre am Markt. Und nur eine Sache.
Ja, klar, heißt, kannst du.
Wir sagen Low-Code-Sprache. Das heißt, Low-Code-Sprache ist etwas, was sollten auch nicht sehr, sehr high-educated IT-Experte benutzen. Das heißt, dass jemand, der sozusagen Grundlage in Programmierung hat, ein bisschen IT-Mensch ist, sollte in Lage sein, prozessorientierte Anwendungen, sozusagen object-centric processes, die miteinander auch kommunizieren, mit NetGriff sollte man solche Anwendungen leicht zu machen oder leicht zu entwickeln. Grafische Umgebung, Drag-and-Drop, Forms, sehr einfache Netz zu malen und dann Daten dazu. Und was wir festgestellt haben, dass das für die Entwickler ist das sehr, sehr attraktiv.
Für die, die Petri-Netze verstehen oder generell?
Nein, für die, die Programmieren verstehen. Weil wenn du BPM hast, dann hast du keine Zustände zum Beispiel. Du hast keine Zustände in BPM. Weil die Menschen, die programmieren, die denken, die haben Variablen und Befehle. Und Befehle ändern die Variablen. So denken die Programmierer. Ja, und jetzt in Petri-Netzen, die haben die Stellen, die sind eigentlich die Variablen, und haben die Aktivitäten, die ändern die Zustände.
Ja? Zustände von den gleichen Variablen.
Ja, genau. Und in jedem Zeitpunkt, die wissen, in welchem Zustand ist System und was kann passieren. Ja, zum Beispiel, wenn ich registriere meinen Antrag, dann kann jemand das entweder approven oder reject oder approve machen, so zum Beispiel. So. Und in BPMN habe ich nur Flow von Aktivitäten, einen Fluss von Aktivitäten, habe ich keine explizite Zustände.
Ja, genau, ich habe keine explizite Daten eigentlich
da. Ja, genau, das heißt, wenn die Leute, die Programmierer sind, das implementieren sollten, die haben Schwierigkeiten. Für Businessleute modellieren leicht. Weil die denken, okay, erst musst du das machen, das. Und sprechen nicht und zwischen das machen und das machen, bist du in dem Zustand. Das sagen die Businessleute nicht. Aber die Leute, die programmieren, die denken in Zustandsaktivität oder zustandsereignisorientierte Welt. Ich habe die Zustände und Befehle, die Zustände ändern. Das heißt, wenn man sozusagen, deswegen wir können auch die BPMN-Modelle importieren, zum Beispiel jemand nimmt Sparks Architect oder Bisagi oder wie auch immer, irgendein Tool, macht Business-Prozesse, Analytiker machen das und geben das die Developers von Netgriff oder Netgriff Partners, weil wir haben etwa heutzutage mehrere Partners, die implementieren über Netgriff, über diese Plattform, und die sind dann in Lage, sehr schnell die Anwendungen zu entwickeln. Ja? Und unsere Wettbewerber sind nicht die Modellierungsfirmen, wo man die Prozesse modelliert, aber mehr die Firmen im Low-Code-Bereich wie Mendix oder OutSystems oder Power-Ups von Microsoft, wo man die Anwendungen implementiert, in eine Low-Code-Plattform, das heißt Drag-and-Drop und
Aber habt ihr durch die Natur von Petrin jetzt eher technische Lösungen, also so nein, Produktionsfirmen nein, oder
nein,
gar nicht?
Nein. Das heißt, unsere ersten Kunden waren von Versicherungsbereich, zum Beispiel Claim Processing. Du hast irgendeinen Versicherungsfall und du willst das schließen. Du willst deinen Antrag für Versicherung schicken. Das heißt, du füllst eine Form, das ist eine Aktivität, so klassische Geschäftsprozesse. Und dann jemand soll entscheiden, ob er wie viel Geld, wie hoch war die Schade und so weiter. Das sind typische Geschäftsprozesse. In Versicherung, im Energiesektor zum Beispiel, du willst deine Elektrizität oder Gas in dein Haus, neues Haus haben, also du anträgst für Connection, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt jetzt, anschließen, wenn du dein Haus anschließt. Ja, das heißt, von Antrag bis zum Punkt, dass die Leute zu deinem Haus kommen und dann diese Haus anschließen am Elektrizität und du kriegst eine Rechnung. Ja, das heißt, Utility, Versicherung, Leasing, Healthcare.
Das klingt alles nach so case-orientierten Use Cases.
Alles case-orientierte Geschäftsprozesse.
Ja. Das heißt, also sagen wir so, man kann das dafür nutzen, wo man auch CMM theoretisch hätte.
Ja, genau. Aber eigentlich sozusagen, das sind die Anwendungen, wo man normalerweise eine Datenbank benutzen würde.
Ja.
Für Datenspeichern. Zum Beispiel Camunda benutzen würde für die Anwendungsebene und irgendwie ein Formsystem für Formulare. Ja? Aber du hast das alle all in one. Das heißt, du kannst sehr, sehr schnell, du musst nicht die Datenbank kaufen, du musst nicht die BPN-Werkzeug kaufen und nicht etwas, was dir die Formulare generiert. Das heißt, du nimmst Netgriff und innerhalb von ein paar Tagen kannst du einfache Anwendungen, webbasierte, prozessorientierte Anwendungen, wenn mehrere Leute verschiedene Aufgaben in Fällen, die durch einen Prozess beschrieben sind. Das heißt, wir benutzen Petrinitze echt sozusagen als, wenn du BPMN hast, übersetzt man in Petrinitze und hat man Implementierung. Weil wir Engine für Petrinitze haben.
Das klingt jetzt alles ziemlich spannend und sehr, sehr vielversprechend. Ich glaube, viele fragen sich, was geht nicht?
Das ist das Problem, dass ab und zu musst du sagen, dass etwas nicht geht, weil die Leute nicht glauben, dass du alles lösen kannst. Aber unsere Erfahrung ist zum Beispiel, wir haben hier in Tschechien und Slowakei gibt es ein Holding, die haben mehr als 50 Krankenhäuser und Pet Centers für die Tiere und so weiter, so große 15.000 Mitarbeiter, und die benutzen Netgriff als Plattform für alle nicht-medizinische Prozesse.
Cool. Das heißt für alle HR und so quasi die ganze Koordination.
HR, Finance zum Beispiel. Ich will, wie man Bestellung machen. Ich will Bestellung machen. Ich will bestellen irgendwann für die für mein Krankenhaus. Ja, dann jemand muss akzeptieren, oder mein Chef muss ja sagen. Ich weiß nicht, wie man in Deutsch sagt. Ja,
zustimmen. Ja, und freigeben. Ja. Freigeben.
Freigeben, ja. Jemand muss das freigeben oder rejecten.
Also in Deutschland machst du eigentlich nur Freigabeprozesse.
Ja, genau. und dann, ja, und hast du Vertrag? Das heißt, Vertrag musst du schließen, Vertrag mit deinem Zulieferer. Und wenn du den Vertrag schließt, kannst du etwas bestellen. Und bestellen musst du freigeben. Und dann kommt Rechnung, und du musst Rechnung paaren, also so weiter. So, alle solche Prozesse, 15.000 Leute, 5.000 Gruppen in Microsoft Active Directory, umgewandelt in Roles, in Rollen von dem System. So, und die haben angefangen mit kleinen Sachen, wie du gesagt hattest, wir wollen einschulen, einen neuen Mitarbeiter. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, aber wir können auch das hier. Oder zum Beispiel diese, es gibt in Slowakei drei Versicherungen, die Krankenversicherung, die haben sozusagen eine Lizenz, Krankenversicherung, wie in Deutschland, du hast technische Krankenkasse oder wie auch immer. Ja,
ja, die gesetzliche Versicherung.
Ja, genau, nicht jede Versicherung kann gesetzliche Krankenversicherung bieten. So. Und in Slowakei hast du nur drei, die Lizenz haben. Zwei sind Kommerz und ein ist staatlich. Ja? Und wir haben für eine von diesen alle Prozesse haben die in Netgrief implementiert, und die hatten Oracle BPM.
Ja.
Mit Kombination mit verschiedenen Formen, Generierung, Werkzeuge und so weiter, alles ist in Netgrief
umgewandelt. Das Spannende ist, du hast, glaube ich, jetzt für ganz viele Tool-Evaluationen eine neue Kategorie hinzugefügt. Du hast die Tool-Evaluation nochmal ein bisschen schwerer gemacht. Wir erleben es öfters, dass sich Unternehmen, die Tools evaluieren oder eine potenzielle Zukunftslösung aufsetzen wollen, sehr schwer tun. Wie würdest du die Vision oder die Zukunft im BPM-Bereich sehen? Es gibt RPA, ja. Es gibt Mining, es gibt Modellierung, BPMN,
AI,
das ganze Thema. Jetzt hast du noch ein komplett neu, ich glaube für ganz viele Personen, eine komplett neue Welt aufgemacht mit Petrinetzen. Wo siehst du die Zukunft von BPMN allgemein?
Was passiert in den nächsten 10 Jahren?
Ich persönlich glaube, dass Process Mining wird wachsen. Sehr, sehr. Weil wenn man eine grüne Feld hat und keine Prozesse hat, dann muss man dieselbe modellieren, sich ausdenken. Aber wenn man schon eine laufende Gesellschaft hat oder Unternehmen, dann hast du schon Prozesse. Und ab und zu weißt du nicht, was für Prozesse hast du oder wie genau die Prozesse. Hast du verschiedene Systeme und die Prozesse haben Leute nur im Kopf oder gemalt, und du willst echt wissen, ob zum Beispiel deine Prozesse, die du definiert hattest, echt mit damit, was abläuft in Unternehmen, übereinstimmt. Mhm. Ja? Das heißt, Process Mining nicht in dem Sinne, dass nur Prozesse zu abstrahieren von Abläufe, aber auch vergleichen, ob meine Vorschriften mit was echt passiert, übereinstimmen, so Conformance-Checking und so weiter. Und das alles mit AI-Agenten verbunden, das wird boomen, glaube ich. Deswegen guckt man, wenn man sich anschaut, wie Celonis zum Beispiel so Market-Bewertung hat, das ist eigentlich, ja, weiß ich nicht, 10 oder 15 oder zwischen 10 und 15 Milliarden Euro heutzutage. So klein Startup von 10, 15 Jahren war das klein Startup. Das heißt, ich glaube, Process Mining ist sehr große Zukunft. Ich glaube, wenn man in Vergangenheit guckt, weil immer wenn ich was sozusagen vorsagen will für die Zukunft, dann soll ich, das Einfachste ist, in Vergangenheit zu schauen und abstrahieren und sozusagen sehen, wie das war's, und vielleicht nur in andere Felder das zu transportieren. Was mich genervt hatte und warum wir Implementierungswerkzeug haben wollten, war, dass viele Leute haben die Prozesse modelliert. Ja? Das war's. Business, Geschäftsleute, Prozesse modelliert, das war's. Aber es ist sehr großer Schritt. Und dann jemand hat das implementiert. Und niemand wusste, ob das Implementierung übereinstimmt mit dem schönen BPMM-Diagramm.
Doch, wir wussten, dass es nicht stimmt. Also früher, wo wir das quasi halt, bis die Engines gekommen sind, sagen wir so, bis die Engines gekommen sind, die das kannten.
Das heißt, deswegen, ich glaube, dass die Implementierung, die erfuhrbare Modelle sozusagen, deswegen ist Camunda booming zum Beispiel. Mhm. Weil es nicht nur Modellierungswerkzeug ist, aber es ist sozusagen, es ist Steuer, die, man hat dieses Diagramm und das Diagramm echt steuert Informationssystem, was und wenn passieren sollte. Deswegen, ich glaube, dass es wird sich schieben von Modellierung mehr zum, das heißt, es wird nicht genug nur zu modellieren.
Ja.
Weil wenn jemand sozusagen von Modell der ausführbare System generieren kann, ja, und man kann sozusagen sicher sein, dass das System genau das macht, was man modelliert hatte, das wird auch eine wichtige Rolle spielen. Das heißt,
am Ende, so wie du sagst, weil wir bewegen uns oder wir sind auf so eine Digitalisierungsebene aktuell. Ne? Also jeglicher Prozess in EU, in Ländern und so weiter soll digitalisiert werden. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das ohne Modellierung nicht schaffen. Ne? Oder ausführbare Modelle. Weil was sollen wir sonst machen? Sollen wir die alle beschreiben in Prosa und halt 300 Milliarden von Java-Entwickler haben? Also irgendwie müssen wir doch wissen, wie der Prozess ist, wie der automatisiert ist und so weiter. Unabhängig davon, mit welcher Notation wir das machen. Aber man muss von Modellierung zum Ausführen kommen.
Genau,
jetzt hast du viel beschrieben und es gibt so viele Themen. Und auch die Frage, die wir euch Professoren stellen. Was soll ein junge Mensch machen, wenn er jetzt quasi zur Uni geht? Weil es ist einfach viel zu viel. Also deine Historie war so lange, die Historie von Will war sehr lange, die Historie von allen anderen. Auch ich hatte 10 Jahre Zeit, um mich so weit zu bringen, wie ich jetzt aktuell bin. Das haben die jungen Menschen nicht mehr.
Genau.
Haben wir gute Ausbildung? Müssen die etwas Spezielles machen? Was würdest du denn empfehlen? Also auch von mir aus von...
So meine Meinung nach, wenn du auch... jetzt die künstliche Intelligenz in und die Rolle von künstlicher Intelligenz und Agenten in die Gleichung nimmst, dann was ist wichtig oder was ich beobachte, ist die analytische Denken sehr wichtig. Das heißt, es ist nicht so, dass ich gute Programmierer bin, weil ich kann jetzt sagen, okay, diese Syntax kann der künstliche intelligent Agent übernehmen. Aber sozusagen die analytische Denken, wie soll ich Prozess modellieren, was sind die sozusagen Best Practices, wenn ich Realität in Modell umwandle. Das heißt, was die Leute lernen und was wir als Lehrer machen oder die Fehler, die wir machen, ist, dass wir uns sehr orientieren auf die, sozusagen, zum Beispiel in Petri-Netzen. Nicht, wie man mit Petri-Netzen reelle Prozesse modellieren sollte, aber wir orientieren sich auf die Definition, mathematische Definition, zum Beispiel, wie soll man, und dann verstehen die Leute Petri-Netzen und haben genau das gleiche Sichtweise wie Matus und sagen, wozu sollte ich benutzen?
Sorry, aber so war es. Ich musste lernen, welche Linien wohin.
Und das passiert auch heutzutage mit BPMN, weil du hast 150 Konstrukte und die in Lehre, die Leute sagen, okay, du kennst jetzt 140, aber diese 10 kennst du noch nicht.
3.
FX oder C.
FX für 100.
Genau. Du musst diese 10, okay, ich habe erfunden, dass du diese 10 Konstrukte noch nicht kennst. Du bist nicht guter BPMN-Expert, weil du kennst nicht diese 10 Konstrukte, dieses spezielle Events oder wie auch immer, Messaging. Das ist nicht das Wichtigste. Wichtigste ist die analytische Denkweise, wie ich von reale Welt das modelliere, wie ich das modelliere. Was sind die wichtigen Sachen?
Aber jetzt bin ich gespannt, ob du dir nicht ein Eigentor geschossen hast, weil ich glaube, dass es das Schwierigste ist. Weißt du, weil wenn du irgendwo in Vorlesung bist und du hast 120 Konstrukte, dann kannst du auswendig lernen. Ja, also das sind die Linie und so weiter, da habe ich Fehler, Gabriel hat mir fx gegeben, nächstes Mal lerne ich, dass es falsche Pfeil war. So. Jetzt, wenn du ihm aber sagst, kannst du bitte ein Amazon-Prozess modellieren? Kannst du bitte ein Uber-Prozess modellieren? Ja, genau. Also, weil dann musst du auch nachdenken, wie setze ich das um? Unabhängig davon, ob ein oder zwei Linien falsch sind. Aber diese analytische Denkweise, das Wegabstrahieren und die Modelle quasi das zu verstehen, wie ich das zusammenverknüpfe, und das ist jetzt unabhängig davon, ob das Architektur ist, ein Prozess, überall sind Modelle, das ist aus meiner Sicht das Schwierigste zu lernen. Also, wie machst du das?
Das ist das Schwierigste zu lernen und am Uni niemand macht das. Oder ganz wenige machen das. Deswegen, aber deine Frage war, was würde ich als, wenn ich jetzt junger wäre und wenn ich, wenn man jung ist, weiß das man nicht.
Ja, deswegen aber will ich, dass du das denn sagst.
Heutzutage Erfahrungen und Gewissen, jemandem sozusagen guten Rat geben kann, dann würde ich sagen, okay, es ist wichtig, dass du irgendwie verstehst, wie die Modelle oder Modellierungssprachen funktionieren. Aber viel wichtiger ist diese analytische Denkweise, die Fähigkeiten zu abstrahieren und die Fähigkeiten, warum brauchst du die Konzepte zu lernen, um zu wissen, dass die existieren und die richtige wählen, wenn du modellierst. Oder wenn du automatisierst, weil die andere Sachen, da kann dir die künstliche Intelligenz helfen.
Ganz viele Analysten oder ich würde sagen sowas in der Richtung Zukunftsforscher sagen ja aktuell voraus, dass die zwei wichtigsten Profile oder Skillsets in Zukunft einerseits die Person sein wird, also Nummer eins ist die Person, die es versteht, den Need aus dem Business zu übersetzen, also das zu greifen, was ein potenzieller Kunde oder Anwender machen möchte und das in eine Art Beschreibung oder in irgendeine Art von Architektur zu bringen und quasi ergänzend dazu der technische Solution Architekt, der erschafft die Menge an technischen Systemen, Daten, Schnittstellen, Intelligenz, jegliche Art von technischen Herausforderungen zusammen an der Architektur zu bringen. Das ist quasi diese Umsetzungsebene, die wird sehr, sehr viel erleichtert. Da wird nicht mehr so die Magic sein, die es bisher war, weil es einfach sehr einfach und durch viele Unterstützung realistischer wird, da schneller voranzukommen. Aber wie du gerade jetzt gesagt hast, einerseits die analytische Ebene auf Business-Ebene und die analytische Ebene auf technischer Ebene, die zwei Architekturen zusammenzubringen, das wird quasi das Gesuchte für nichts oder in der Zukunft sein.
Ja, genau.
Und let's see.
Da habe ich eine Theorie, die habe ich letztes Mal gechallenged. Und zwar, vielleicht, ich bin gespannt auf deine Meinung. So. Ich sage, dass Grundschule, Daniel, weißt du, was jetzt kommt? Aber die Grundschule ist einfach ein Zeitpunkt, wo die Kinder sich entwickeln, wo du kreativ mit denen arbeitest. Man kann immer noch in Frage stellen, ob Mathe kreativ ist. Ich finde schon, weil das war für mich der coolste, sagen wir so, Teil. Aber es sind einfach sehr viele Fächer, wo du kreativ sein kannst. Es ist Musik, Malen oder wie heißt
es? Zeichnen.
Genau, so Zeichnen. Es gibt ja unterschiedliche Elemente, wo du einfach kreativ sein kannst. Ich bin überzeugt davon, dass wir Informatik oder Digitalisierung oder etwas schon da reinbringen sollen, weil du halt mit den modernen Tools verstehen kannst, okay, wie funktioniert mein Handy? Also du kannst kreativ auch in Low-Code-Welt sein.
Ja.
Wie siehst du das?
Sprachlos. Es ist so, man nennt das Boilerplate Code. Das heißt, eigentlich für mich Low Code, und das ist schwierig, weil die Leute sagen, Citizen Developer kann Low Code machen, und dann die sagen, okay, das heißt eigentlich, jetzt werde ich politisch unkorrekt sein, du darfst echt dumm sein und du kannst was machen. Das ist nicht darüber. Das ist nur darüber, dass du brauchst nicht die unnötige syntaktische Sachen. Das heißt, zum Beispiel, es ist wie wenn ich schreibe wenn ich ein Shakespeare bin und wenn ich was schreiben will. Ich brauche heutzutage nicht mehr so gut Grammatik zu kennen, aber ich muss die sozusagen diese Story zu bauen. Ich muss sozusagen die Geschichte sich ausdenken. Aber ich kann das irgendwie schreiben und der Rechner will die Grammatik korrigieren. Und das ist genauso wie mit, zum Beispiel, das heißt für mich Low-Code ist nicht, dass es, du musst nicht so schlau sein. Low-Code ist für mich, dass du musst nicht so viel Grammatik, und es heißt auch Grammatik in Programmiersprachen, ja. Du musst nicht die Strichpunkt oder doppelte Zeichen irgendwo, oder verschweigte Klammern hast du vergessen. Ja, das heißt...
Ja, wir können das alle, weißt du, die genau nach dieser geschleiften Klammer gesucht haben.
Und dieses Leerzeichen.
Du denkst, dass du hast es gut geschrieben und dann versuchst du übersetzen und 30 Fehler. Ja. Und 28 davon sind syntaktisch. Mhm. Das heißt, Low-Code ist nicht darüber, dass man nicht schlau sein sollte, aber man kann sich konzentrieren auf diese analytische Denken, auf diese algorithmische Denken sozusagen. Ja, aber das bleibt schwierig. Das ist nicht leicht.
Ja? Die Kreativität bleibt. Du musst wissen, was du wissen.
Low-Code heißt nur, dass ich muss nicht mehr mich konzentrieren auf die Grammatik, auf die Syntax, aber ich kann mehr mich auf die Story und Geschichte zu ausdenken, wenn ich ein Schriftsteller bin zum Beispiel oder wie auch immer, dann jetzt muss ich nicht, und es ist egal, ob es in Deutsch oder Englisch oder welche Sprache ist, ja, ich muss, ja, weiß ich nicht, diese Harry-Potter-Geschichte ist Harry-Potter-Geschichte, es ist nicht abhängig davon, ob da viele Fehler in dem Text waren, ja.
Ja, deswegen was wir für Zukunft brauchen, das finde ich sehr schön. Wir müssen irgendwie schaffen, dass wir analytische Denkweise
und
früher ausbilden, dass wir viele Leute dazu bringen, dass alle Leute, die dazu einen gewissen Kreativitätsteil haben und Affinität für IT, entsprechend ausgebildet werden.
Ja, und Matus, genau. Und technisch, Matus, du hast gut gesagt, Kreativität. Aber am anderen Seite, so immer noch brauchen wir sozusagen irgendwie technische Ausbildung, weil die Leute müssen verstehen, die das machen, die Architekten, deswegen nennen wir die Architekten, die müssen verstehen, wie das Handy oder Rechner funktioniert.
Ja.
Weil wenn die das wissen, dann können die sozusagen gute Einwurf machen. Die können sozusagen Design machen gut, weil die wissen, was sollte die Funktionalität sein, wie funktioniert der Rechner. Ja? Das heißt, die müssen immer noch wissen, so die technischen Beschränkungen, zum Beispiel in Bauengineering. Ja. Ja? Du musst wissen, dass zum Beispiel, welche Material solltest du benutzen, wenn du 23 Skyscraper...
Wäre von Vorteil, ja. Wäre von Vorteil.
Das heißt... Aber du hast recht, wir sollten nicht mehr sich orientieren so viel über sozusagen memorierte Wissen, weil du kannst Computer jetzt fragen. Wir sollten uns orientieren, kreativ, analytisch, abstrahieren, Sachen zu verstehen, Beziehungen zu verstehen. Ja, Beziehungen zu verstehen.
Was? Ja, und am Ende auch die Profile identifizieren, die einfach technisch sind, weil das ist halt das Wichtige, weißt du? Und das passiert früher und das ist aktuell aus meiner Sicht der größte Kritikpunkt. Du findest ziemlich früh heraus, bin ich eher der, keine Ahnung, Maler und dieser Typ von Mensch, bin ich der Typ oder bin ich vielleicht tatsächlich IT-affin? Das finden wir meiner Meinung nach zu spät. Und für diese Leute müssen wir dann schauen, wie können wir die motivieren, dass die diese Kreativität entfachten, damit die in Zukunft entweder Architekten oder Businessmenschen sein können, die verstehen, wie die Zusammenhänge sind, weil das sind die Menschen, die wir in Zukunft brauchen werden.
Ja, genau. Die müssen Griff haben.
Perfekt.
Ja. Die müssen Netze im Griff haben, habe ich heute gelernt.
Irgendein Griff, die müssen etwas im Griff haben.
Was ich noch viel spannender finde, und ich glaube, das ist vielleicht eine gute Schlussfolgerung auch in der von den letzten zwei Episoden jetzt. Es sind so viele Abhängigkeiten auch zwischen all den einzelnen Methoden. Und ich finde es sehr, sehr bewundernswert, wie sich alle Professoren, mit denen wir bisher gesprochen haben, gegenseitig kennen, gegenseitig bewundern, die Sache zusammen auch teilweise benutzen. Also ich würde ehrlicherweise vor dieser Episode oder vor diesen zwei Folgen hätte ich nie im Leben gedacht, dass Petri-Netze, Process Mining und Prozessmanagement wirklich so brutal viel zusammen miteinander zu tun haben. Und ich würde von mir behaupten, ich bin jemand, der sich 24/7 liebend gerne mit Prozessen beschäftigt. Und wenn ich das nicht weiß, dann würde ich sagen, wie viele Leute wissen es denn überhaupt draußen, wenn sie nicht ganz durch dummen Zufall mal drüber gestolpert sind. Von daher, Gabriel, wir haben jetzt ja. so viele spannende Insights. Du hast so unglaublich viel Erfahrung. Welche Person oder welche, also Professor, aber auch aus der Industrie, welche Personen oder zwei Personen würdest du gerne featuren? Oder würdest du sagen, hey, Matthäus, Daniel, geht da mal hin, fragt nach einem Podcast. Diese Personen brauchen ein bisschen Reichweite.
Ich sag dir was. Es gibt viele Bekannte, die wir schon erwähnt haben. Und mehrere habt ihr schon interviewt. Zum Beispiel August Wilhelm Scher oder Will van der Aals und so weiter. Aber es gibt viele, die mehr akademisch sind. Aber ich glaube, die würden sehr, sehr witzig und sehr, sehr...
Ja, dann her damit.
Nicht nur witzig, aber die haben sehr, sehr sozusagen kreative Denken. Mhm. Ja? Und auch mein... irgendwie. Ich war jetzt im März in Österreich an St. Wolfgangsee. Ist etwas Ähnliches wie Schloss Dachstuhl, es ist aber nicht Schloss.
Es gibt zwei. Ich war noch in keinen eingeladen, das kann doch nicht sein.
St. Wolfgangsee, Jungs, sehr, sehr schön. Ein Schulungszentrum von österreichischer Akademie oder wie auch immer. Und die haben jetzt organisiert, ist Modellierung Community, hat jede zwei Jahre sozusagen Treffen von Gesellschaft und Informatik, hat verschiedene Fachgruppen und quer geht Modellierung. Und da haben wir diese Tagung gehabt. Ich war, glaube ich, einzige von nicht Deutschland oder Österreich oder als Teilnehmer. Und dann ich würde empfehlen, mein sozusagen wissenschaftlicher Vater und mein wissenschaftlicher Großvater. Das heißt Vater von meinem Vater. Und ein ist Jörg Desel, das ist Professor in Fernuni Hagen. Er ist kann sehr gut sprechen und ist echt kreativ. Und andere ist Wolfgang Reisig. Das heißt, wenn man jemanden im Petri-Netz-Bereich, der viel über Geschäftsprozesse weiß und der selber der Schule von Karl Adam Petri, der Jörg Desel ist, glaube ich, 65 dieses Jahr. Das heißt, er geht in die Rente. Er war lange Zeit Dekan am Fernuni Hagen. Und der Wolfgang Reisig ist noch 10 Jahre älter. Er ist 75. Aber sehr, sehr, sehr spannende Person. Echt klasse Mensch. Ja, er hat noch den Karl Adam Petri selber mit ihm geforscht. Oh, ja. Und er ist in Akademie ist er sehr bekannt. Ja.
Okay.
Aber ich glaube, er war Professor am Humboldt-Universität Berlin.
Stark.
Fast ganze Leben. Früher war er auch in München mit Manfred Breu und Brauer. Professor Brauer gearbeitet, aber diese zwei, ich würde die zwei nennen. Vielleicht sind die älter, aber
die sind nicht die Ältesten. Also wir können so viel,
wir können so viel
spoilern. Sie sind nicht die Ältesten. Aktuell ist Rekordhalter Professor Scher.
Das ist perfekt. Wenn ich gesagt habe, dass Signavio war mein Vorbild, Das heißt, das Vorbild von meinem Vorbild, würde ich sagen, das August Wilhelm Scheer war für mich einfach ein super Beispiel, wie man als Professor so in Anwendungsbereich gehen kann und sozusagen beeinflussen die ganze Bereich.
In der Jugendsprache würde man sagen, dieser Mensch ist eine Maschine. Von daher.
Das ist unglaublich.
Sehr cool.
Ja, das ist echt unglaublich.
Ich würde.
Das heißt, ich würde vielleicht diese zwei junge Menschen, Professor Lesel und Professor Reising, die sind nicht so viel Unternehmer, aber sehr gute Menschen und
perfekt. Mathis, du hast einen Job und wenn du nicht durchkommst, genau. Haben wir, klang das jetzt so, würde Gabriel ein Intro für uns machen.
Kein Problem, die würden gerne kommen.
Sehr cool. Liebe Zuhörende, ich würde sagen, Wahnsinn. Wir haben so viel gelernt, es gab so viele Einblicke. Ich würde sagen, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Es wird vermutlich einen Teil 2 geben, irgendwann in Zukunft. Vielen, vielen lieben Dank, Gabriel, für diese, einfach für die Zeit, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, ob die Predictions in die richtige Richtung gehen und wir sagen, okay, dass die Zukunftsvision sich ein bisschen bewahrheiten. Lasst uns alle zusammen weiter an der Vernetzung und an der Community von Prozessmanagement arbeiten. Wir haben so einen kleinen Slogan, Make Process Management Sexy Again, weil manchmal ist das irgendwie doch ein bisschen verstaubt. Vielen, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, Prozessphilosophen, wir haben eine super spannende neue Episode im Kasten. Matusch, Gabriel, ihr habt die letzten 2 Worte.
Vielen Dank für deine Zeit, Gabriel.
Jungs, danke. Es war sehr nett. Es war sehr bequem und hat mir Spaß gemacht.
Cool. Bis ganz bald. Danke.
Ich wünsche alles Gute auf alle Zuhörer. Danke.
Danke.
Ciao, ciao.